für mich ein Lied, das Gänsehaut erzeugt. Ein Lied, das ganz deutlich ausdrückt, in welche Zeit es gehört. Wendezeit. Für viele von Ihnen friedliche Revolution. Zeit, wo Menschen etwas gewagt haben, wo sie innerlich motiviert waren, weil sie wussten, da kommt etwas, das sehe ich schon und das muss jetzt auch werden. Da möchte ich dran mitwirken. Da möchte ich dazu beitragen. Ich lese gerade ein Buch von jemandem, der Zeithallenser war, Paul Rabe, in Frankes Fußstapfen, wahrscheinlich einer der größten Bibliothekare in Deutschland. Und Paul Rabe war zu dem Zeitpunkt, als die Mauer fiel, als Deutschland wieder zusammenkam, war er in Wolfenbüttel kurz vor der Pensionierung. Und er hat durch dieses Ereignis nochmal einen ganz neuen Schwung, eine dritte Lebensphase bekommen. Und ich möchte einen Teil seines Buches lesen, also nur ein paar Zeilen daraus, was das für ihn war, welche Freude das für ihn ausgemacht hat. Für mich als Angehörigen einer Generation, die die Schrecken des Krieges, die Heimsuchungen in den Familien, die Zerstörungen der Städte, die Teilung Deutschlands, die Vertreibung aus den Ostgebieten und nicht zuletzt den moralischen Zusammenbruch durch die Enthüllungen über die Verbrechen in den Konzentrationslagern bewusst erlebt hat. Und für mich, der auch die deprimierenden Zustände jenseits des Eisernen Vorhangs aus eigener Anschauung über viele Jahre kannte, für mich war das Ende der DDR 1990 ein unbeschreibliches Ereignis, das mein Leben veränderte. Dass wir wieder ein Land, eine Nation sein sollten, dass uns die Zeugnisse der Vergangenheit in den Bauten, in den Kirchen, Schlössern, in Ost und West wieder gemeinsam gehörten, dass die Archive, Bibliothekar und Sammlungen der Wissenschaft aus dem Westen, den Wissenschaftlern aus dem Westen frei und ungehindert zugänglich sind, dies erfüllte mich mit einem nie gekannten Hochgefühl. Wahrscheinlich muss man lange in Archiven gelebt haben, um über so etwas sich so unbändig zu freuen. Vielleicht empfindet mancher das auch gar nicht so richtig, weil er denkt, naja, alles, was mit Büchern zu tun hat, das hat mich nie mit Hochstimmung erfüllt. Ich war nie ein großer Leser. Aber dieses ist ein Zeugnis von jemand, der das miterlebt hat und der plötzlich eine Eröffnung erlebt hat, mit der er nicht gerechnet hat, auf die er vielleicht gehofft hat, aber die eigentlich sehr unwahrscheinlich war. Ich habe mich manchmal gefragt, ob das ein irdisches Bild dafür ist, was Freude bedeutet, wenn man Wende erlebt. Friedliche Revolution, Veränderung, etwas, was unerwartet schien und doch plötzlich eintrat. Es ist wahrscheinlich, wenn, dann sowieso nur ein unzureichendes Bild, weil das, womit wir es im Gottesdienst, im Glaubensleben zu tun haben, ist die Freude über den nahen Herrn. Und das ist natürlich in all dem, was wir erleben und ausdrücken können, in Bildern, Erlebnissen, Zeugnissen, immer nur ein bisschen eingefangen. Eine kleine Scherbe von einem ganz großen Gefäß. Aber was das schon, dieses Kleine, für einen großen Ausdruck finden kann und für eine Bewegung im eigenen Leben, was das für Gänsehaut auslösen kann, das hören wir aus dem Predigttext von heute. Ich lese aus dem Propheten Jesaja im 52. Kapitel. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen, das Heil unseres Gottes. Das, was hier die stillen Wächter, diejenigen, die die Nächte durchmachen müssen, damit die Stadt in sicherer Ruhe schlafen kann, als erste wahrnehmen, ist die Rückkehr der Freude nach Israel. Denn die Freude war ausgewandert. Nicht freiwillig, sie war deportiert worden, per Zwang, per Gewalt, von einer größeren, kräftigeren Macht, die, wie das in dieser Zeit halt immer wieder passierte, durch die Perser, durch die Babylonier, durch die Griechen, durch die Römer, immer traf ich diese kleinen Völker im vorderen Orient, in Kleinasien, dass sie einfach platt gemacht wurden, dass ihre stärksten und besten Leute in andere Länder deportiert wurden und damit war auch die Aussicht gegangen. Damit war die nächste Generation nicht möglich. Damit war kein besonders schönes Bauen mehr möglich, keine Kunstwerke, keine Musik, nichts, was das Menschenherz erfreut. Und deshalb, weil die Musiker dann in dem fernen Land wussten, dass sie hier nicht zu Hause sind und dass in diesem Land ganz gewiss kein Gott wäre, deshalb haben sie das Singen aufgegeben. Und sie haben ihre Instrumente in die Bäume gehängt und haben ihre Tränen mit den Wassern von Babylon vermischt. Und diese stillen, unaufgeregten Wächter, die die Mauern bewachen, Nacht für Nacht, immer dort stehen und hoffen, dass nichts passiert, sie sind die Ersten, die diesmal nicht den Morgen ankündigen, sondern die sagen, da kommt was hinter dem Horizont. Da kommt was von hinter dem Horizont. Da kommt etwas, was wir aufgrund der Tektonik unserer Landschaft vorher nicht wahrnehmen konnten. Da war eine Barriere, dahinter konnten wir nicht schauen. Das, was da kommt, kommt von Gott. Eine unerwartete Veränderung, a wind of change. Das ist das Leben eines Christen. Schweigen, hören, beten, wachen, warten. Wie auf den Morgen. Warten darauf, dass das, was Gott verheißen hat, tatsächlich auch zu meinen Lebzeiten, in meinen Händen, durch meine Hände, durch mein Leben und durch meine Füße hindurchgeht. Dass da der Horizont plötzlich sichtbar wird, dass das, was dahinter sich verborgen hat, plötzlich ins offenbare Helllicht tritt. Dass da Morgenröte der Geschichte kommt. Und dass dann jemand sagt, ich habe Jesus als Licht angenommen. Ich habe ihn so kennengelernt. Aber was ist das, was da hinter dem Horizont kommt? Manchmal denkt man, besser es bleibt dahinter, denn uns schwant ja Übles, wenn etwas hinter dem Horizont ist und noch nicht da ist. Wir rechnen ja immer auch mit dem Schlimmsten. Stiefel könnten kommen. Stiefel, die mit Gedröhn daherkommen, wo Mäntel durch Blut geschleift werden und wo wieder eine neue Macht kommt und unser Volk platt macht und wieder die Freude deportiert und am Ende kein Lebenswert mehr bleibt. Alles, was ich mir aufgebaut habe, alles, wovon ich dachte, das ist sinnvoll, das gibt meinem Leben einen Wert, das ist plötzlich wieder weggenommen. Oder sind es Füße, Füße von Freudenboten, die leicht daherkommt? Man sagt ja, etwas mache einen schlanken Fuß. Wenn man besonders schicke Schuhe trägt, die Damen werden das kennen, dann heißt das, das macht dir einen schlanken Fuß. Das steht dir gut an, das ziert dich. Gemeinde, Freude macht dir einen schlanken Fuß. Freude heißt, ich schaue schon mal hinter den Horizont. Ich schaue schon mal durch das Wahrnehmbare hindurch auf das, was Gott verheißen hat. Und ich freue mich drauf, da ist Vorfreude in meinem Leben. Der Herr ist nahe. Aber wichtiger als die Betrachtung der Füße, also wie schön sie sind, ist doch, dass die Füße laufen können, dass sie stampfen können, dass sie springen können, dass sie rennen können, dass sie schreiten können, dass Freude in den Füßen sich in Bewegung umsetzt. Denn wenn man so sitzt, wie Sie jetzt sitzen müssen, dann hat man das manchmal mit den Füßen ein bisschen schwer. Da möchte man zu manchen Zeiten mal aufstehen und sich bewegen und rumrennen, so wie Kinder das tun. Und so ist das, wenn Freude in einen Menschen hineinkommt. Dann kommt er in Bewegung, dann will er etwas umsetzen, dann wird er etwas weitertragen. Das, was der Jesaja hier sagt, was diese Leute dann machen, ist Frieden verkündigen, Gutes predigen und Heil verkündigen. Nicht immer, wenn jemand gut predigt, ist es auch Gutes. Nachrichten, gute Nachrichten, brauchen eigentlich nicht viele Worte. Das kann man stammeln, wenn jemand sagt, ich habe mich versöhnt. Ich habe mich versöhnt. Und er bleibt bei diesen vier Worten, weil danach die Tränen kommen. Dann reicht das. Wenn aber jemand vielsagend das Gute beschwört und damit die Parolen andeutet, bei denen das enden wird, dann sei die Gemeinde wachsam. Es gibt Menschen, die mit ihrem Stammeln viel größere Freude ausgelöst haben, als wenn sie stundenlange Vorträge gehalten haben. Lasst uns darauf achten, auch als Gemeinde, dass wir das, was wir merken, was notwendig ist zu sagen, was der andere braucht, was wir spüren, dass wir es in einfachen und klaren und kurzen Sätzen sagen. Das reicht. Damit kommt das Evangelium in das Leben eines anderen Menschen, der es sich nicht selber sagen kann, der sich nicht selber trösten kann, der sich nicht selber Freude bereiten kann, aber der diese vier Worte braucht, diese sechs Worte, diesen einen Satz, dieses Ich hab dich lieb. Was die stillen Wächter als Rückkehr wahrnehmen, das bedeutet für uns, die wir zu dem Zeitpunkt noch ganz weit und fern waren, die Hinkehr des lebendigen Gottes zu den Völkern. Plötzlich sind wir einbezogen. Auch bei uns waren Freudenboten, die gekommen sind, um uns Gutes zu verkündigen, um Frieden anzukündigen. Und das deshalb, weil Gott nicht zufrieden ist, nur bei dem kleinen Volk Israel zu sein. Das war auch ein unzureichendes Beispiel dafür, wie Gott in dieser Welt sein will. Er wollte viel größer und bei viel, viel, viel mehr Menschen sein. Das ist die Missio Dei, dass Gott immer aus sich herausgeht, dass Gott immer zu den anderen hindrängt, dass Gott extrovertiert ist, dass er nicht auf einer Party ganz einfach als Kissenpupser da stehen kann und sitzen und bei sich und seinen guten Gedanken bleiben, sondern dass er zu den Leuten hingehen muss und ihnen sagt, ich hab dich lieb, ich verkündige dir Frieden, ich bin bei dir, ich komme auf dich zu, ich bin ein Missionar des Friedens für alle Welt, für alle Menschen. Ob die Wende ein zureichendes oder unzureichendes Bild ist, ob das, was ich persönlich empfinde und was mir Gänsehaut auslöst, was ich als einen Freudenmoment kenne in meinem Leben, ob das für andere übertragbar ist, das ist überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Trümmer, die hinter den Wächtern noch unaufgebaut in den Mauern Jerusalems liegen, dass die für Gott ein zureichender Grund sind, dass er sich aufmacht, dass er kommt, dass er aufbauen will. Und dass es Trümmer sind, das deutet für uns an, die wir zu den Völkern gehören, Gott offenbart seinen Arm auch unter uns. Gott offenbart seinen heiligen Arm. Was bedeutet das? Das bedeutet Ärmel aufkrempeln, Stärke zeigen. Das bedeutet, dass Gott Hand anlegt. Aber was nimmt er dann in die Hand? Trümmer. Dinge, die die Menschen wertlos finden, die sie weggeworfen haben, die zum Bauen nicht tauglich sind. Sein eigener Sohn ist ein weggeworfener Baustein, den er benutzt, um ihn an die Ecke des Gebäudes zu setzen. Dort, wo das ganze Haus, die ganze Gemeinde, die ganze Ökumene, die weltweite Kirche durch Raum und Zeit draufgebaut wird. Und viele können sagen, was ist das für ein bescheidener Gott, der so einem kleinen Kind kommt, das in einer geborgten Krippe geboren wird? Was ist das für ein gescheiterter Gott, der größte Versager aller Zeiten, der am Kreuz endet, dass er nicht mal selber zum Hinrichtungsplatz tragen kann? Aber das sagt mir, dass misslungene Prüfungen, Bankrotterklärungen, psychische Krisen, Krankheitsrückschläge, das können die Krippen für Gott werden. Das können die Gefäße und die Trümmer sein, die ich Gott anreiche, damit er ein Haus daraus baut. Eines, woran andere lernen, wie groß dieser Gott ist und wie besonders er zu mir ist. Und dass er nicht ruhen kann, bis meine Trümmer aufgebaut sind. Das ist allerdings nicht konsensfähig. Da werden nicht alle mitgehen. Steffi, mit dir werden nicht alle mitgehen. Sie werden nicht sagen, das war ein Fortschritt, dass Steffi sich jetzt hat taufen lassen. Weil sie es nicht sehen. Weil sie hinter den Horizont nicht schauen. Aber diejenigen, die sich taufen lassen und die mit diesem Herrn gehen, die sagen, das kann mich nicht aufhalten. Das ist für mich nicht das Kriterium. Denn wenn die Wende dasteht, wenn sie kurz hinter der Gebirgskuppe ist, dann kann ich doch nicht warten, bis alle einverstanden sind, dass sie über die Kuppe kommt. Sondern da muss ich so handeln, als wenn sie schon da wäre. Da muss ich mich integrieren lassen in das, was als Heilswerk von Gott jetzt auf dem Weg ist. Alle, die auf dieser Welt Großes bewegt haben, sie waren in dieser Zeit, in dieser Weise ihrer Zeit voraus. Sie haben hinter den Horizont geschaut und so getan, als ob das schon da wäre. Der Satz, seid fröhlich, ihr Trümmer, und rühmt, ist wie eine Seligpreisung. Und in Seligpreisungen ist es völlig egal, was der Ist-Zustand ist. Das Ist ist immer nur der Grund und Boden, auf dem das Neue aufgebaut wird. Die Seligpreisung, die motiviert denjenigen, der sich nach ihr richtet, der auf sie vertraut, weiterzudenken, durch den Horizont zu schauen, vorauszugehen und sich nicht einfach zurückhalten zu lassen. Vielleicht ist es sogar in physikalischer Hinsicht so, dass Zeit und Raum nur vergehende Begriffe der Moderne sind. Gott ist nahe und seine Offenbarung kommt. Und dann werden wir sehen, dass das Leben, das wir geführt haben, sinnvoll war. Amen.